Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was mich bewegt, und ich begrüße wie immer an dieser Stelle meinen Kollegen aus der Chefredaktion Pascal Nagel. Moin.
Ja, hi Yannick und hi an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pascal, wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert. In dieser Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns in der letzten Woche ja auch sehr stark umgetrieben hat, weil eben auch ein großes Event dazu stattgefunden hat, und zwar die IAA Transportation, also die Nutzfahrzeugmesse in Hannover, die ja ihre Tore geöffnet hat. Und da gab es natürlich einige Themen auch für uns interessant. Ein großes Oberthema, über das wir vielleicht heute ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Vielleicht kannst du uns ja mal oder unsere ZuhörerInnen auch mal ein bisschen abholen. Was waren denn so die größten Themen, die Highlights-Themen auf der IAA? Was ging da ab letzte Woche?
Was ging da ab? Genau. Ich habe ja schon die Brücke in unserer vorherigen Folge, nochmal kleine Hörempfehlung, wer es noch nicht gemacht hat, geschlagen. Yannick, du erinnerst dich, wir haben über Kooperationen in der Autoindustrie gesprochen, haben über Hyundai und GM gesprochen, aber auch, und so sind wir dann im Prinzip ja aus der Folge rausgegangen, haben wir auch zum Beispiel über die Kooperation von VW-Nutzfahrzeuge mit Ford gesprochen, ja. Das heißt, genau, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, der aktuelle Transporter, da ist eine Ära in Hannover sozusagen zu Ende gegangen, dass der Transporter, der T, nach dem 6-1 ausgelaufen ist in Hannover und nun in Kooperation mit Ford, auch auf einer Ford-Plattform, in der Türkei gebaut wird. Ja, das ist natürlich schon eine große Veränderung auch. Klar, Multivan, E-Bus und Adi-Bus bleiben noch in Hannover, aber schon eine große Veränderung, dass die ganzen legendären Ts sozusagen jetzt in Hannover auslaufen und ab jetzt gemeinsam mit Ford gebaut werden. Und da haben wir ja gewissermaßen von der letzten Folge ja schon die Brücke geschlagen zur IAA Nutzfahrzeuge und da die kleine Vorschau oder den kleinen Spoiler gemacht, dass wir da in dieser Folge drüber sprechen werden. Wie du sagst, hat jetzt in Hannover letzte Woche Tore geöffnet, für uns ein Heimspiel. Wir sitzen ja in Hannover und insofern waren wir natürlich auch am Start und haben uns da angeguckt, was da los war, du hast ja gesagt, was die großen Themen waren. Ja, die großen Themen waren natürlich die großen Autos, ja, oder die großen Fahrzeuge. Also klar, die IAA-Nutzfahrzeuge ist ja immer eine, die natürlich durch den Truck im Bus-Bereich ja auch eine sehr eindrucksvolle ist, wenn man so durch die Messehallen geht und da natürlich diese ganzen Trucks, vor allem natürlich irgendwie so die Zukunftsmodelle, und da wollen wir ja heute auch ein bisschen drüber sprechen, sieht. Aber Yannick, wir wollen das ja heute gar nicht nur zu zweit besprechen, sondern wir zaubern jetzt noch den dritten im Bunde aus dem Hut, nämlich unseren Redakteur Timo Gilgen. Hi Timo.
Ja, moin, hallo.
Moin Timo.
Weil es natürlich so wie immer, Yannick, die Chefs picken sich da die Cherries raus, und Timo ist natürlich genauso wie auch noch andere Redakteure von uns natürlich auf der Messe gewesen, um sich wirklich alles anzugucken und in jede kleinste Ecke und jeden kleinsten Winkel zu schauen, was da eigentlich los war und was da die großen Themen waren. Und Timo, du hast dir ja so ein bisschen ein Fokusthema oder eine, man könnte jetzt sagen, eine Brille, unter der du die IAA betrachtet hast, sozusagen rausgesucht. Was war denn das Thema eigentlich und vor allem natürlich das Wichtige, was hast du denn dann eigentlich gesehen und worauf bist du denn gestoßen, auf welche Erkenntnis?
Ja, genau. Also ich habe mir das Ganze angesehen unter dem Aspekt der Antriebswende beziehungsweise der Elektrifizierung auch im Nutzfahrzeugbereich oder insbesondere halt bei den großen Brummis, bei den LKWs. Und wenn man so da durch die Hallen gegangen ist, bekommt man schon den Eindruck, dass gefühlt nur noch Elektro-LKW gebaut werden. Also ja. Es gibt zwar auch noch vereinzelt Diesel-Exponate, aber na klar, was man da zeigt, sind natürlich die allerneuesten Entwicklungen im Bereich E-LKW, Wasserstoff-LKW auch. Und in dem Artikel, der dazu auch veröffentlicht ist, versuchen wir jetzt ein bisschen zu hinterfragen, inwieweit diese Dinge, die man da sieht, denn überhaupt schon alltagsfähig sind. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ähnlich wie bei den PKW ist es bei den LKW auch ein großes Problem hinsichtlich der Ladeinfrastruktur, wahrscheinlich sogar noch ein viel, viel größeres Problem.
Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen zum Hintergrund auch. Es ist ja auch Anfang der Messe bei der Eröffnung auch gesagt worden, unter anderem von VDA-Präsidentin Hildegard Müller, dass die Situation momentan auch in der Nutzfahrzeugbranche ja sehr ernst ist und der Standort Deutschland momentan so ein bisschen zurückfalle, weil eben auch unter anderem eben diese Flottenziele, die ja auch von der EU kommen, die schärferen Regeln, die auch ab nächsten Jahr gelten sollen, eben nicht unbedingt erreicht werden. Und da muss die Industrie jetzt wirklich diese Vorgaben, die da jetzt bestehen, vor allem von Seiten der EU, jetzt dann möglichst schnell umgesetzt werden. Sonst sagen auch viele, werde die Industrie massiv geschwächt an dieser Stelle. Also da gibt es einen ganz klaren Regulierungsdruck, der da momentan besteht, genauso wie er in der Pkw-Branche oder in der Autobranche allgemein ja auch. Ja. Also da ist natürlich jetzt die Frage, was haben denn die Hersteller da wirklich im Köcher? Was ist denn da wirklich, was sie vorweisen können jetzt schon? Ich meine, wenn du sagst, dass der Großteil der LKW jetzt, die Konzepte, die da gezeigt wurden, eben mit Batterie ausgestattet sind, dann ist natürlich die Frage, können die schon was? Ist das schon was, wo die Hersteller vielleicht diese Flottenziele am Ende des Tages dann auch mit einhalten können? Oder ist das alles noch sehr, sehr vage und vielleicht sogar gar von der Performance her gar nicht weit genug?
Ja, das ist ja immer Geschmackssache, ein bisschen subjektiv, wie man drauf blickt. Laut den Herstellern natürlich, laut offiziellen Pressemitteilungen, ist das wie immer alles ganz wunderbar. Klare Alternativen, natürlich aus Umweltgründen sowieso. LKW mit einer reellen Reichweite von 500 Kilometern und so weiter, wie zum Beispiel der eActros 600 von Daimler Trucks, der ist auch gerade als Truck of the Year ausgezeichnet worden. So, klingt alles natürlich schön. Das Schöne auf so einer Messe ist natürlich aber auch, da sind natürlich nicht nur PR-Leute, sondern auch andere Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Und ich habe da unter anderem mit einem Verkäufer gesprochen aus Bremen, der natürlich auch überzeugt ist von dem Produkt, aber der auch ganz klar den Finger in die Wunde gelegt hat. Ne? Also wir sind ja jetzt auch nicht so, dass wir uns jede Woche mit dem Thema Nutzfahrzeuge oder gar LKW befassen. Ja. Von daher war es ganz interessant, da auch mal zu hören, was wirklich die reellen Bedarfe auch der Lastwagenfahrer sind. Man muss sich ja nur mal vorstellen, da stand halt daneben diese LKW, er hat einen Tank, da gehen 1100 Liter rein. Das heißt, der tankt einmal voll und fährt damit 4000 Kilometer ohne zu stoppen.
Also einmal durch Europa.
Ja. Genau, also da bräuchte es im Prinzip gar keine Tankstellen. Und die gibt es ja wie Sand am Meer. Da reicht es, wenn ich quasi von der einen Basis zur anderen fahre, tanke da auf und fahre wieder zurück. So, da gibt es aber genügend Tankstellen. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Elektro-LKW schafft 500 Kilometer, muss also sehr häufig, gerade wenn man längere Strecken zurücklegt, getankt werden. Und da fehlt es komplett an der Ladeinfrastruktur. Also öffentliche Ladeinfrastruktur ist nahezu gar nicht ausgebaut, schon gar nicht in der Fläche. Und das ist ja nur ein Grund, der, sage ich mal, nicht wirklich dafür spricht, jetzt umzusteigen, mal ganz abgesehen vom Preisunterschied in der Anschaffung.
Ja, das ist ja auch das, was von vielen Seiten jetzt auch gefordert wird, natürlich auch im Pkw-Bereich. Das ist ja auch ein alter Hut, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen und diskutiert. Aber natürlich auch gerade im Nutzfahrzeugbereich, im Truckbereich fehlt die Ladeinfrastruktur. Das wird Initiative auch von der Politik gefordert, von den Herstellern eben so ein flächendeckendes Ladenetz da zu schaffen. Du hast in deinem Artikel auch eine Studie zitiert von PwC und da wird auch nochmal deutlich, wie groß der Investitionsbedarf ist, was das öffentliche Ladenetz anbelangt. Also in der Studie steht, bis 2035 liege der öffentliche Innovationsbedarf in Europa bei 6,1 Milliarden Euro und hinzu kommen nochmal ungefähr 28,6 Milliarden Euro, die Unternehmen selbst für Ladepunkte ausgeben müssten. Also das ist ja auch wirklich nochmal eine ganze Stange Geld, die da erstmal investiert werden müsste. Und wir sind ja jetzt nur nicht, stehen ja nicht am Anfang der elektromobilen Wende, sage ich mal. Also da kann man ja schon fast davon ausgehen, dass diese Ziele damit nicht erreicht werden. Also und die Frage ist natürlich auch, ist das Problem im Schwerlastverkehr sogar noch größer als das, was wir momentan im Pkw-Bereich haben? Das ist ja auch noch eine Diskussion, die man an dieser Stelle machen könnte.
Also würde ich auf jeden Fall sagen, weil man muss ja nur mal gucken, was für Emissionen da auch entstehen bei diesen LKW. Das sind ja völlig andere Dimensionen. Und wie gesagt, also Das klingt alles immer sehr schön, aber es ist halt für die Spediteure auch absolut nicht wirtschaftlich aktuell, sich solche Modelle anzuschaffen. Die kosten halt zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Wasserstoff-Lkw noch mal weitere paar hunderttausend Euro mehr, also noch viel, viel mehr. Und so ein Diesel-Lkw, hat mir der Verkäufer erzählt, ist so mit gut ausgestatteten Interieur und Exterieur für 125.000 schon zu haben, so, ne? Ich meine, da braucht man nicht mehr weiter drüber reden. Ja. Und es gab auch, in puncto Förderung hat man da auch das gleiche Problem wie bei dem Pkw. Da gab es tatsächlich auch ungefähr bis zum gleichen Zeitpunkt wie bei den Pkw die Förderung, dass man die Differenz zwischen einem Diesel und einem Elektro-Lkw zu 80% sozusagen subventioniert bekommen hat. Oder auch von jetzt auf gleich einfach abgeschafft. So. Also von daher total ähnliche Probleme, aber einfach aufgrund des extremen Emissionsausstoßes von diesen LKWs, würde ich sagen, ist das Problem viel, viel größer, jetzt vor allem mal aus Umweltaspekten gesehen.
Ja, was ich vor allem irgendwie interessant, also eigentlich, wenn man sich dann natürlich mal vor Augen führt und wie du gesagt hast, du hast jetzt unterm Antriebsaspekt sozusagen die IAA ein wenig beobachtet. Auch von Yannick und mir war der Eindruck auf der IAA, total Elektromobilität an allen Ecken, wirklich. Und das ist natürlich interessant, weil wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, du hast gerade eben diesen krassen Vergleich gemacht zwischen 4000 Kilometer Reichweite mit einem Diesel und 500 Kilometer Reichweite, was jetzt wirklich das aktuelle, also der Truck of the Year, ja, das aktuelle Spitzenmodell, das, was sozusagen die Speerspitze aktuell verfügbarer technologischer Innovation im Antriebsbereich ist. Also da muss man ja schon ehrlich sagen, es ist ja nicht realistisch, dass sich jetzt irgendwie ein Flottenbetreiber im Fernkraftwesen sozusagen tatsächlich jetzt ein Elektro-Lkw anschaffen wird, der das Dreifache kostet und den ich dann irgendwie auf einer Strecke nach Spanien irgendwie fünfmal vollladen muss, was wahrscheinlich auch eine Weile dauert, weil jetzt muss ich dazu, hier Disclaimer vorweg, ich habe jetzt nicht vor Augen, was da sozusagen die Batteriekapazitäten tatsächlich jetzt wirklich irgendwie in Kilowattstunden irgendwie sind und ich kann mir natürlich jetzt nur irgendwo herleiten, wahrscheinlich werden die Batteriepacks schon auch größer sein als in einem, also natürlich größer sein als in einem Pkw, andererseits natürlich die Reichweiten alleine schon wegen des hohen Gewichts so eines Lkw natürlich trotzdem nicht einfach so skalierbar sein, weil man könnte ja jetzt auch sagen, naja, 500 Kilometer Reichweite habe ich jetzt in einem Pkw auch und in einem Lkw kriege ich ja vielleicht ein deutlich größeres Batteriepack unter, ist ja ziemlich sicher auch so. Du hast natürlich aber einfach durch diese Tonnen, die bewegt werden müssen, dann am Ende dann doch nicht mehr die Reichweite. Und das wird ganz, das wird dann auch was sein, was nicht in einer Viertelstunde aufgeladen ist, irgendwo an der Schnellladestation, an der Raststätte. Ne? Also da ist ja wirklich die Frage, es ist schön, dass das jetzt gezeigt wird. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wahrscheinlich in diesem ganzen Last Mile und Delivery-Bereich, im leichten Nutzfahrzeugbereich, wenn man jetzt mal so an elektrische Transporter denkt, die im Prinzip irgendwo Pakete ausliefern oder so, dass das da ein absolutes gerechtfertigtes sondern Geschäftsmodell ist, auf Elektromobilität zu setzen. Du hast absolut vorhersagbare Routen, die wahrscheinlich jeden Tag die gleichen sind. Du hast absolut vorhersagbare Kilometer, die da abgespult werden, und am Ende des Tages ist das Ding immer wieder in der Basis und kann irgendwie an der Wallbox aufgeladen werden, wobei da vielleicht auch gleich noch irgendwie ein Satz zu. Aber inwiefern das jetzt aktuell tatsächlich ein gangbares Modell ist, tatsächlich für den Fernverkehr, für den richtigen Fernverkehr, das wage ich dann doch aktuell nochmal zu bezweifeln. Aber nur kurz der Einschub, weil ich es gerade gesagt habe, es ist ja auch nicht nur die öffentliche Ladeinfrastruktur. Ich habe mir nochmal aus der Eröffnungsrede von Hildegard Müller, VDA-Präsidentin, habe ich mir nochmal ein Zitat rausgesucht. Sie sagt, der Aufbau von Ladepunkten für Nutzfahrzeuge scheitert zu oft an den Stromnetzkapazitäten. Spediteure wollen umrüsten, also da geht es jetzt wirklich um auch Elektromobilität, die entsprechenden Wallboxen, Ladepunkte auf den eigenen Betriebshöfen. Spediteure wollen umrüsten, wollen den Wandel und werden dann mit der Realität konfrontiert. Der lokale Netzbetreiber meldet zu oft mehrere Jahre Wartezeit, bis man die notwendigen Kapazitäten bereitstellen könne. Also da scheitert es wirklich dann auch nochmal gar nicht unbedingt jetzt auf der Strecke irgendwo an den Ladesäulen. Da scheitert es schon daran, dass, so wie ich gerade eben skizziert habe, dass alleine die Betriebshöfe selbst gar nicht auf Elektromobilität umrüsten können, weil natürlich, das muss man ja auch dazu sagen, der Strombedarf, den natürlich jetzt aber dann auf so einem Betriebshof mehrere, vielleicht sogar mehrere hundert Lkw haben, der ist natürlich dann auch wieder ein ganz anderer als irgendwo das, die private Wallbox in der Garage, ne? Aber das ist natürlich dann so der Punkt, gerade in diesem Bereich Nutzfahrzeuge und Fernverkehr und Flotte, da wird natürlich der gesamte Aspekt Elektromobilität von der Batterie, der Reichweite bis hin zu Ladepunkten natürlich super hoch skaliert. So, dass man da natürlich relativ schnell jetzt momentan noch an Grenzen stößt, die schon im Pkw-Bereich nicht gelöst werden können. Das liegt auch natürlich irgendwo ein bisschen auf der Hand, ne? Yannick?
Ja, ich, genau das, was du gerade sagst, ist auch immer so ein bisschen lustigerweise auch die, wenn man, wir verfolgen, du hast es ja schon gesagt, wir verfolgen die Diskussion ja rund um Nutzfahrzeuge jetzt nicht ganz so im Fokus wie vielleicht andere Magazine oder andere Fachmedien, aber die Diskussion, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder mitbekommen haben, ist eben, dass gerade das Thema batterieelektrische Mobilität eigentlich gar keines ist unbedingt für den Schwerlastverkehr. Und deswegen hat es mich jetzt auch ein wenig gewundert tatsächlich, dass so viele Hersteller jetzt um die Ecke kommen mit sozusagen batterieelektrischen, oder nicht sozusagen, sondern faktisch batterieelektrisch betriebenen Trucks, also da ging es ja immer so ein bisschen eher um die Diskussion, kann man eine Wasserstoffmobilität im Bereich des Schwerlastverkehrs eher aufbauen, an Tankstellen, also ein Tankstellennetz in dem Bereich aufbauen. Aber auch hier, und das hast du ja, Timo, gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, auch hier scheint es ja auch noch nicht wirklich große Fortschritte gegeben zu haben. Ich weiß, dass in der PwC-Studie, die da vorliegt, dieser Truck-Study, auch davon gesprochen wird, dass elektrische Lkw mit Brennstoffzelle erst ab 2030 wirklich wettbewerbsfähig werden sollen. Und das ist ja im Prinzip auch nur eine Prognose. Also man hat lange Zeit ja gesagt, dass da eher das Thema Wasserstoff für Trucks interessant sein. Jetzt kommen alle mit Batterien um die Ecke. Irgendwie wirkt es für mich ein bisschen so, als wäre es auch eher nur so eine Art, ja, wir zeigen jetzt eine Vision auf einer Messe, wie wir es ja auch im Pkw-Bereich schon oft hatten. Und dann wird es eh nicht in der nahen Zukunft realisiert. Also, Timo, was ist deine Einschätzung?
Absolut, ich kann dir da nur zustimmen. Also vor 2 Jahren war es ja das letzte Mal in Hannover und gefühlt war da in jeder Halle, hat man nur Schilder gesehen, H2, H2, H2. Genau. Also es war wirklich unglaublich viel Wasserstoff. Und 2 Jahre später ist es natürlich auch noch da gewesen, aber halt deutlich reduzierter. Und das ist auch so der Eindruck, den ich da aus den Gesprächen mitgenommen habe. Man hat sich da einfach auch so ein bisschen, nicht selbst belogen, aber man hatte vielleicht auch viel zu große Hoffnung, war zu naiv und hat gedacht, okay, das ist jetzt die Lösung, weil wenn es funktionieren würde, wenn man vor allem grünen Wasserstoff hätte, dann wäre das natürlich auch die ideale Lösung. Aber momentan ist man davon noch so weit entfernt. Und solange man halt da keine vernünftige Infrastruktur, ähnlich wie beim Elektroantrieb, schaffen kann, mit vor allem grünen Wasserstoff, weil wenn der halt mit sehr klimaschädlichen Möglichkeiten hergestellt wird, dann bringt das natürlich letztlich auch überhaupt nichts. Und vor allem auch überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Wie gesagt, die da ausgestellten Wasserstoff-LKWs weit über 500.000 Euro Anschaffungspreis. Mhm. Und da ist es auch sehr interessant gewesen, das zu sehen im Vergleich zu vor 2 Jahren, wie wenig dieses Thema jetzt nur noch im Mittelpunkt stand. Also von daher ist es immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Logischerweise auf solchen Messen ist es ja auch normal, dass man so ein bisschen Sachen zeigt, die irgendwann in der Zukunft dann kommen. Man weiß natürlich nicht, wann genau. Aber gerade im Thema Wasserstoff ist auf jeden Fall der Eindruck gewesen, dass sich da dieser Mega-Hype erstmal deutlich abgeflacht hat.
Werbung.
Hallo, wir sind Anja und Julia von Produktion. Zusammen haben wir den Industrie-Podcast Industry Insights. In jeder Folge sprechen wir mit einer Persönlichkeit aus der Industrie. Wir diskutieren mit unseren Gästen über Technologietrends und alles, was die Unternehmen derzeit bewegt. Wir haben zum Beispiel schon mit Grob-CEO German Wankmiller über Elektromobilität und Fachkräftemangel gesprochen. Mit dem Trumpf-CEO Lasertechnik Hagen Ziemer haben wir über Trends in der Lasertechnik und Arbeitskultur diskutiert. Wenn Sie sich also für unterschiedliche Industriethemen interessieren, hören Sie bei uns rein und abonnieren Sie den Podcast. Industry Insights gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt weiter viel Spaß mit Pascal und Yannick bei Was mich bewegt.
Ja, ich habe auch irgendwie den Eindruck einfach, dass so ein bisschen folgt natürlich hier die Nutzfahrzeugbranche einfach dem, das ist jetzt heute ja schon mehrfach angeklungen, einfach auch den Trends, die auch im Pkw-Bereich irgendwie gelten. Und dann ist es mit Elektromobilität natürlich, ich sage jetzt mal aus technologischer Sicht, relativ einfach, weil die ist jetzt inzwischen recht erprobt und die ist da und die Batterien sind da und die Elektromotoren sind da. Und vielleicht hat man auch so ein bisschen den Eindruck, naja, wir zeigen jetzt vor allem mal das, was wirklich gerade da ist, weil, na klar, das Ding kann schon fahren, ja, das ist logisch, da steht jetzt nicht viel irgendwie im Wege. Und da hat man vielleicht irgendwie den Eindruck, folgt man gerade irgendwie dem Trend, Janik, wie du auch richtigerweise gesagt hast, der vielleicht für die, zumindest für den Fernverkehr eigentlich gar keiner ist in der Form. Mhm. Aber ich fand noch jetzt ganz interessant, ich habe noch einen anderen Eindruck von der Messe, der ebenfalls dem Eindruck, den wir vom Pkw-Bereich momentan haben und auch schon häufiger besprochen haben, folgt. Und das ist, dass der Anteil an ausländischen OEMs deutlich gestiegen ist. Das ist übrigens auch belegbar. Also die IAA-Nutzfahrzeuge spricht von einer Rekordbeteiligung an internationalen Herstellern. Die Quote an internationalen Herstellern liegt bei 72%. Jetzt könnte man sagen, naja, könnte ja daran liegen, dass die heimischen Hersteller alle nicht gekommen sind, aber ich glaube, so ist es nicht, sondern die Aussteller sind ja auch um 21% gestiegen von 22 zu 24. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass der prozentuale Wert von internationalen Ausstellern von 61% auf 72% gestiegen ist, dann kann man schon sagen, dieses Plus an Ausstellern kommt einfach aus dem Ausland. Und da vor allem, und das fällt einem auch wirklich stark auf, wenn man auf der Messe unterwegs ist, chinesische Nutzfahrzeughersteller, die genauso wie im Pkw-Bereich momentan wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen, nach Europa kommen und hier im Prinzip einen Aufschlag machen und ihre Modelle zeigen. Und es ist im Nutzfahrzeugbereich wirklich genau der gleiche Eindruck, den man da bekommen kann. Hattet ihr den Eindruck auch?
Also ich auf jeden Fall. Man muss nur mal in Halle 1920, das ist die Halle, die direkt nach dem Eingang kommt, wenn man das Messegelände betritt. Also genau,
die mit Daimler Truck auch, ne?
Genau, und dann wird man quasi erstmal begrüßt von dem überdimensionalen Daimler Truck Stand, standesgemäß und ja, wie gesagt, auch mit dem Truck of the Year. Aber wenn man so ein bisschen weitergeht, hinten links in der Ecke war dann schon ein Riesenstand von Shandong Heavy Industry Group. Also da sind die Chinesen überall. CATL war auch vertreten und in diversen anderen Hallen auch. Also und das haben mir auch die Leute gesagt. Der Verkäufer, mit dem ich dort gesprochen habe, hat halt auch gesagt, wir haben genau das gleiche Ding hier wie bei dem Pkw. Wir sind auf lang oder kurz darauf angewiesen, mit den Chinesen zu kooperieren. Und natürlich ist es auch da so ein bisschen das Problem. Also er hat so beschrieben, geht man jetzt hier den Deal mit dem Teufel ein? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Aber klar, man muss natürlich so auch sehen, dass auch da die Entwicklung von Antrieben und allgemein neuen Technologien, ähnlich wie im Pkw-Bereich, auch da viel schneller vorangeht. Und wenn man da jetzt nicht genauso den, was heißt den Anschluss verlieren, aber ich meine, man muss sich ja nur gucken, was im Pkw-Bereich gerade abgeht. Und damit das halt im Lkw-Bereich nicht auch passiert, ist das Thema da genau das gleiche. Und den Eindruck, den du geschildert hast, teile ich komplett. Also China ist auch da absolut auf dem Vormarsch.
Und was wir nicht vergessen dürfen, ein großer OEM, der auch sehr ein großes Interesse auch hervorgerufen hat, ist natürlich Tesla, die auch diesmal bei der Nutzfahrzeugmesse mit dabei waren, mit dem Semi-Truck, der natürlich auch relativ hohe Reichweiten, also so zwischen 600 bis 800 Kilometer verspricht. Und das ist natürlich jetzt auch nichts im Vergleich zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu der Leistung, was ein Dieselfahrzeug mit einem Tank von 1000 Liter sozusagen ermöglicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal mehr als das, was wir von den hiesigen Herstellern hören. Und das Interesse an dem Truck ist, war ja wieder auch sehr groß. Also auch da im Nutzfahrzeugbereich hat Tesla seine Fühler mittlerweile ausgestreckt. Und auch da ist ein ja, ernstzunehmender Konkurrent entstanden, auch für die Nutzfahrzeugbranche. Also wir haben sehr viele Parallelen, was den Nutzfahrzeugbereich und den Pkw-Bereich anbelangt. Also
das war tatsächlich auch sehr interessant von der Lage her. Also der Tesla-Stand war relativ klein, sehr klein, würde ich sagen. Es war im Prinzip nur dieser LKW dort ausgestellt, aber ob man das jetzt bewusst so gemacht hat, der stand natürlich direkt neben Volkswagen, Nutzfahrzeuge in dem Fall. Gut, natürlich waren beim VWN-Stand mehr Leute, weil der einfach 10-mal so groß war, aber man hat schon gesehen, es hat extrem viele Leute zu diesem Tesla-Stand hingezogen. Da ist natürlich auch die Frage, das Ladenetz bei den Tesla-Ladesäulen ist ja ohnehin da. Ob das dann so schnell auch umgerüstet oder erweitert werden kann, auch für Elektro-Lkw, wird die nächste Frage sein, wenn man das tatsächlich auch hinbekommt. Kann ich mir persönlich auch vorstellen, dass auch da Tesla einen guten Start hinlegen wird, auch in Deutschland und Europa.
Aber ja, man sagt ungefähr 2026 soll ungefähr die Marktreife sein für den für den Semi-Truck hier in Europa. Also wird noch ein bisschen dauern, aber man sieht, und das ist ja ein bisschen auch Teslas Strategie, sie stellen ein wirkmächtiges Exponat auf die Messe, aber trotzdem wollen alle hin und wollen gucken, was Tesla auch im Nutzfahrzeugbereich in petto hat. Also ja, auch da ist Elon Musk mit dabei und will mitspielen. Also auch treibt vielleicht auch so ein bisschen die Branche da mit. Auf jeden Fall spannend zu sehen, was sich da entwickelt und auch natürlich die chinesischen Hersteller.
Also, aber das finde ich wirklich, wenn man da jetzt mal so einen Strich drunter zieht, so ein Fazit drunter zieht unter die IAA und eben den Eindruck, den man von der Nutzfahrzeugindustrie hat. Es ist wirklich die Parallelen zu dem aktuellen Geschehen im PKW-Bereich sind erstaunlich, muss man schon fast sagen. Ja, du hast die gleichen Konkurrenzsituationen, du hast die gleichen technologischen Herausforderungen. Auch da könnte man das Fazit ziehen. So ein bisschen, naja, die Technologie ist im Grunde genommen irgendwo da und funktioniert. Es scheitert halt eher eigentlich an den Rahmenbedingungen, an den Preisen, an den Kosten, an der Ladeinfrastruktur, weniger als es jetzt wirklich an der Technologie und an den Innovationen scheitert. Und das finde ich schon spannend, ja, weil da kann man schon so ein bisschen ablesen. Wir beobachten jetzt, haben wir es heute schon häufiger gesagt, natürlich den PKW-Bereich deutlich mehr, als wir den Nutzfahrzeugbereich beobachten. Aber die Parallelen sind schon offensichtlich und das heißt, da kann man schon auch so ein bisschen ablesen, wo vielleicht auch da irgendwie die Entwicklung hingeht oder wo die Dynamik hingeht. Das fand ich jetzt schon spannend, weil ich das sehr offensichtlich fand jetzt mit der IAA, wirklich diese Parallelen zu machen. Im Endeffekt reden wir hier wirklich einfach über die gleichen Herausforderungen und gleichen Probleme. Super, Yannick, Timo. An dieser Stelle danke euch beide fürs Dasein. Timo auch mal wieder fürs Reingrätschen hier in den Podcast, dass du deine Sicht nochmal auf die IAA und auf die Nutzfahrzeugbranche nochmal gebracht hast. Ist ja, wie gesagt, für uns ein kleiner Ausflug. Wahrscheinlich etwas, was hier eher selten Platz hat im Podcast. Aber gerade weil die Parallelen so sind, wie sie sind, ist natürlich auch trotzdem spannend. Sicherlich auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da zu hören, wie die Situation ist. Weil auch da ist es natürlich was, wo man in Deutschland und mit der deutschen oder europäischen Industrie schon genauso höllisch aufpassen muss, wie man das irgendwie im PKW-Bereich auch tun muss. Also danke euch beiden fürs Dabeisein heute. Danke an alle, die zugehört haben und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.